Sommer bei Radio Dreieckland. Diese Woche hört ihr anstatt der gewohnten Magazine von 18 bis 19 Uhr die Reihe DERIF, Radio für Stadtforschung von Radio Orange Wien.
DERIF.
Radio für Stadtforschung.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio DERIF. Letzten Monat berichteten wir intensiv vom 8. Urban Ice Festival, das von 6. bis 15. Oktober unter dem Motto Demokratie und Stadt im Wiener Architekturzentrum stattfand. Auch jetzt wollen wir noch einmal Aktivistinnen und Gäste des Urban Ice zu Wort kommen lassen. Hinter dem Namen Ministry of Space verbirgt sich ein Belgrader Kollektiv, das 2011 gegründet wurde und im Bereich des urbanen Aktivismus tätig ist. Durch gefinkelte Guerilla-Aktionen reagieren sie auf die städtische Transformation Belgrads und anderer serbischer Städte. Mit unterschiedlichen kulturellen Praktiken, wie öffentlichen Interventionen, Rechercheprojekten, Ausstellungen und Publikationen sowie Workshops, kämpfen sie für eine inklusive und sozial gerechte Stadt, für die Verteidigung und Schaffung von öffentlichem Raum und stellen sich gegen einen profitorientierten Investorenurbanismus. Iva Cukic und Xenia Radovanovic, Teil des Ministry of Space und Mitbegründerinnen der Neda Vimo Beograd-Protestbewegung gegen die Entwicklung des Investorenprojekts Belgrade Waterfront, haben am Urbanize Festival von ihren Aktionen berichtet.
The collective Ministry of Space was founded in 2010 or 11, something like that, with the idea to closely observe, analyze, and comment and react on different urban development projects and policies. We organize also workshops, public events, exhibitions, panel discussion. We force kind of citizens' participation and right to the city in all of our work. And what is very important for us, we are always suggesting kind of alternative models that can be done in different spaces. So one of the how we started, we inherited from the socialist period and from Yugoslavia period many buildings that were publicly owned, and many of them are in some kind of unregulated ownership status or neglected or empty. There is also not evidence, like the register of the buildings, so we don't know how many buildings are under use. And we started with the idea, let's do something in those buildings. On one hand, there is a huge amount of space, and on the other, there are many people in need for space for housing or cultural artistic production or for work or whatever. So we developed two parallel models. One was guerrilla style, like squatting, entering spaces and turning them into something else. And another was negotiating with the city and municipality for the space. So the first one was Initiative Inex Film. It is a former, let's call it like a company for movie production in Yugoslavia, and it was abandoned for 10 or 11 years before we entered. We invited people, it was in 2011, in March, we invited people to come on the Sunday morning. And most of them came pretty wasted, and they were like, wow, there's no way we will stay here. I mean, it was completely without doors, windows, electricity, water, nothing. That was it. Everybody was like, okay, we need 2 million euros to renovate it, at least million. Like, okay, we don't have it. Can we meet next Sunday and see what we can do by ourselves? And next Sunday, only 5 of us came. Like, okay, that's it. So you cannot count on many people. But what we figure out is that we made kind of a tactic to every second Sunday make, or Saturday weekends usually, to do a cleaning things, and every second to make kind of events, exhibitions, common cooking, concerts, whatever. And in one moment during the summer, people lost when it's cleaning, when it's partying, so they started to come on the regular basis. Somewhere in September, it was clear that we want to use this space and we want to stay there. So we decided that everybody who is involved is responsible, so there was no kind of leader of the space. We were all the same horizontal group of decision makers, and everything that is deciding about the future of the building has to be decided on the meeting. After a few months, we already succeeded to have spaces like a studios, then a kindergarten for Roma people and also people who cannot afford the regular kindergarten, theater, a gallery, a place for workshops, etc., but also places where people can stay, sleep for a night or for some longer period, and also kitchen that was available to anyone. We had a huge garden as well, where we had some groceries there. And another thing that went in parallel was Ulična Galerija, street gallery. That's an abandoned street. I mean, it's a street in the city center, but it looked pretty neglected. And it was used, so over there at the end, there was the exit from the cinema. And cinema, the 14 cinemas got privatized in one day and closed in Belgrade in 2007. So that was the situation with this one. And those windows belonged to the cinema, so the posters of the movies were hanged there. And it was used as a illegal parking and public toilet from 2007 until 2010 when we came, something like this. So we started negotiations with the municipality, with like district decision makers, about how we can use this space. And they were pretty, they didn't believe us at all. They were like, aha, you're so in a group of, like, kind of a party that wants to promote themselves, or you want to open a bar, or how you are going to trick us and earn the money. And then when they figure out that we don't have any plans, we succeeded to change the regulation and to take this space for a temporary use for 3 years, and also with the possibility to prolong the contract. We succeeded also to change the name of the street, so it's named by the famous drummer from ex-Yugoslavia, who was also a kind of icon of anti-war movement in the 90s. And everything that is presented, this is important thing, in the street gallery. We are using street gallery not to exhibit only art, but actually to pose the questions and to put the topics that we find very important, that we have to discuss. So, for example, the questions of Roma settlement, the questions of refugees, the questions of political murders in the 90s and beginning of 20s, the workers from the privatized factories, the whole situation with ex-Yugoslav countries, but also supporting the independent cultural scene as well, and the people who cannot exhibit their work in the regular galleries and in the museums that we don't have. Also we have many side programs. For example, we have a gerontological choir that usually have their concerts over there, but also workshop for children, different like fairs for different stuff. And every 2 weeks we have openings. And it doesn't matter if it's summer or it's snowing or it's raining. There is always an event, and you just have to come prepared. And if it's snowing, then we make rakia, and everything is fine. So the cold just goes away. That was the year of election, and every year we are changing the names and numbers of ministers. And then we decided to name ourselves Ministry of Space, Ministarstvo prostora. It's in Serbian, it sounds like normal ministry. And for 2 months, we had the luck that nobody knew that we just are like a group of people presenting ourselves as ministers. So we succeeded to get the data and addresses and phone numbers of the members of the city parliament. And then we sent them all the requests. And that's how we started to torture them. Parallel to that, we did a campaign about the cinemas. I just mentioned that they were privatized in 2007, so we lost all the cinemas. We have now two or three that are in the shopping malls. So we did a campaign. What was the idea was actually to push the topic about privatization that was illegal and about the corruption, but not mentioning never those two things, just making kind of guerrilla action that were in the context of the cinemas that we found. So, for example, there were a boulevard of the actors, and when the cinema got closed, we just came and made 14 more stars with the names of the cinemas. Then we buried one cinema, Then we put this marble plate on the other because it also had some partisan memory plate over there. And it says, in a memory of all the victims of privatization of Belgrade Film Company. And it stayed there for 2 years because it looks like it should be there. You know, nobody would like, I mean, when you read it, you're like, then, whoa, who put it? But before that, it looks like completely normal. Then this was one action that actually went, it covered, the media covered it completely, every single media, like the ones that you read in hairdressers as well. This was a film festival, very famous one, international, and it was the ending day. So we brought 14 crosses, we put the names of the cinemas on it, we put the flowers and the candles in front, and we were waiting for the reaction. It was a bit morbid, but I kind of like it as well. And then, you know, the famous actor took the photo in front of it, and it went viral. And after that, we decided that we should occupy, actually liberate the cinema. So we liberate the cinema in the city center in October 2014. Now the cinema is run by the group of people from the Academy of Drama. It's drama school. And so also what we do, we work with a lot of initiatives from Serbia, from different cities. So we did a map of action, we call it like that. This is a book, a publication, also a new map of Serbia, mapping all the initiatives that are fostering right to the city, or they are related somehow to urban commons, or doing something in their cities. And there are around 100 initiatives in more than 40 municipalities or cities. Then we did a web platform called Spacebook, where you can find the spaces that are not used. So you have a space, prostori, and then you have needs over there. And if you put your need and you make a description of the space and put hashtags, small, industrial, whatever, then they merge. And there is also part which is very important and what we do very often. It's translating all legal frameworks into something that is readable. So people who don't understand law on the public property or don't get how urban planning function or et cetera, we do all the analysis and then we publish small publications. We put them online or we print them and share them for free. Besides that, we also run two informal education programs. One is towards a different city and another is studies of commons. And there we have four working groups working on the question of commons. And we collaborate a lot with the movements from abroad. That's kind of a very important part of our work. But we also work a lot with the initiatives and groups in Belgrade. So, for example, groups that are attacked by the investor decision to put a new garage in the center of some neighborhood, we go work with them on the field, like trying to protect the area, but also we are helping them, and Xenia is like really professional in that, how to write the objections and how to complain on the process during the planning process. And now will Xenia go through the initiative Nedajmo Beograd. This is a movement that we initiated in 2014 when you were in Belgrade for the first time.
Im Artikel Stop Investitorskom Urbanismo, verfasst von mehreren Autorinnen, unter ihnen Iva Cukic, wird der Begriff Investorenurbanismus folgendermaßen beschrieben.
The term investor urbanism describes these practices, where the interest of the investor becomes the main criteria in defining the urban growth policies, disregarding any consequences of the quality of life and public interest.
Während es bei anderen Investorenprojekten in Belgrad zumindest noch an der Oberfläche so schien, dass sie den Regeln des Marktes folgten, tritt beim Belgrade Waterfront-Projekt die Regierung selbst als Impulsgeber auf, die Investoren wie die Firma Eagle Hills aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Plan rief. Im April 2014 wurden in einer Nacht- und Nebelaktion mehrere Gebäude im Bezirk Savamala von unbekannten Männern demoliert. Den Zeuginnen vor Ort wurden die Handys abgenommen, um die Dokumentation dieser Ereignisse zu verhindern. Xenia Radovanovic berichtet von diesen Vorfällen und der Anfangsphase der Protestbewegung Nedavimo Beograd.
I will start with this picture, which is actually the essence of what projects like Belgrade Waterfront can do and the essence of how they are being implemented in our countries, which is the complete exclusion of the citizens, complete ignorance to laws and the notion of the state, and with like the misuse of public funds and resources for the profit of the private investors, and also using power and brute force against its citizens. This is a street in the area of Savamala, which was demolished in 2 a.m. on the election night, when a group of 30 people actually closed the whole area, which is like 100 acres big, with machines that would later be discovered that belonged to the city institutions. So 30 messmen closed the area, stopped everyone they could find inside the area, then tied people, like pulled, for example, the night guard from this house. So they tied him down, they took away their mobile phones, and then just destroyed the whole street, more than 12 buildings with heavy machinery. Tomorrow morning, they all ignored what happened. Like, the media could not take any statements from the frightened citizens that were there. President of the city council actually stated that we are not sure if anything happened at all because we don't have any footages. And actually, he knew that those criminals actually taken away all the cameras from the area, so that's why we didn't have any footages. Anyways, this is the symbol of our movement, the yellow duck, which was painted for this occasion with balaclava to represent the criminals that did this thing the night before. We left it just in front of the city hall with a sign who is like demolishing Belgrade. After a couple of like 7 days, actually our ombudsman made a report from which it was clear that actually people called the police that night and the police did not respond. And from this report, it was clear that actually police had orders from the top ranks of the police not to help the citizens. When we found out that, we just scheduled the protest for the day after. 5,000 people came to the protest, and at that point, we would do another protest every 2 weeks for a couple of months. And like it grew bigger. The biggest one had like 20,000 people on the streets. They told us we will have a new identity of Belgrade. 13,000 people employed, 17,000 people who would live there. We would have a highest tower in the Balkans, biggest shopping mall in the Balkans next on the riverbank. At that same point, we have, like, the Belgrade looks like this. So we have really lots of empty spaces, as Eva told you before. So we don't have a real economy that would be developed inside these empty shells of luxurious stuff.
Die Autorinnen des Artikels Stop Investitors com Urbanismo beschreiben das Belgrade Waterfront Projekt folgendermaßen.
Planning a better future with the construction of luxurious flats when hundreds of thousands of people are without a permanent housing solution. Construction of the largest shopping mall in the Balkans when each day the amount of people below the poverty line is increasing. Construction of new retail and office spaces while for-rent signs are fading for years on the same buildings. All of this seems at least questionable.
The presentation of the project was followed by this huge commercial campaign over all these like protected cultural monuments, even trams, illegal flagpoles. Also, this is a like cultural monument, which is a main railway station in Belgrade, covered with this hugest billboard ever stating, let's celebrate Belgrade. It's actually protected by police. This presentation of the project was followed by total collapse in our legal system. This is the moment when they actually invent, so they break all the existing laws and then started inventing new ones. So this is a special law for expropriation, which is the first time they actually the state allowed private property to be expropriated for the private interest, so for commercial use. The contract was signed in 2015, in April. After 5 months, it was made public, so they waited a while. So when we saw the contract, actually, it was clear that the investment is not 3 billion euros, it's actually 20 million of euros, and the maximum is 150 million. That actually, that's the only thing that they will invest. On the other hand, we have to clear the area, pay all the expropriation fees, move the main railway station and move main bus station and actually construct the new ones, couple of bridges and stuff like that. which would cost €1 billion, and all the land we actually gave for free. So it's €2 billion on this side and €20 million on this side. We, as a state, own 32% of this company, and the United Arab Investor owns 68% of the company. The project deadline is in 30 years, and first evaluation, when we are like getting together to see if we are doing this right, is in 25 years.
Ksenia Radovanovic und Iva Cukic, die beide auch Architektinnen sind, beschreiben die Vorgehensweise der Stadt, den Masterplan für dieses Areal zu ändern, als höchst dubios. Die legalen Rahmenbedingungen der Bebauung wurden zugunsten der Investorenwünsche geändert und damit die Privatisierung öffentlicher Flächen vorangetrieben, sowie der eigentlich notwendige internationale Architekturwettbewerb, welcher der Einbindung von Öffentlichkeit und Expertinnen dient, ausgelassen.
And the planning procedures goes like this, that you never find out that even if you leave, like even if your house is to be demolished, you probably would not know that until the machines would come. And because we were following the story, we discovered these pieces of paper and we organized people to come and to write complaints against these changes. So there is one public hearing session when they change plans, when you can go there and discuss what you think about the planning procedure. Here we are, it's June 2014, noon, on working day, so when nobody can actually go there and discuss this important stuff with them. City representatives, and on the other hand, us. We were there for 6 hours, and we talked and talked, being really professional and polite, and they ignored all our complaints. They kept silent all the time, and it went on like this for 6 hours. But they were shocked, because 2,000 complaints is really a lot, because usually they would get none or just a couple, because usually nobody ever finds out that this stuff is happening.
But also what we figure out on this this event, it's a very important thing. So we brought the choir. The people in the white t-shirts, they are coming from self-organized choir called Chorchester, and they were singing there during the public hearing.
But outside, not inside.
But outside, yeah, exactly. And all the media was broadcasting about the choir and not about the 3,000 people send rejections on the plan. So we figure out that we have to work on the scandal level nonstop, otherwise we won't get any kind of attention.
And that's why we decided actually that we need something media would report about, such as a big yellow duck. So the duck is actually something that would stay on the water if everything goes down, as like with Belgrade waterfront. It also means a frog, the word duck, but then it also means a male reproductive organ, which is the meaning that we used a lot during the protests, such as let's show them the duck. They never would report about the project, except for like €3 billion of investment. So we actually printed our own newspapers. We actually got fines for organizing a media conference when we like presented these newspapers, because it's like a legal gathering, something like that. We organized public discussions about all aspects of the project, protests, more protests. They grew bigger after the demolitions, because the idea that everything can collapse in that way, that actually police would not go out on the street to help you if you were in need, it was like something horrible to people. We would have like 2,000 people on previous protests, but then after the demolition in 2016, in April, we had 20,000 people on the street. Now we are trying to use that like attention and that group of people to actually explain all the details about the project, how we ended up actually having this thing in Belgrade. Actually, the other problem is that now we have all these people, 20,000 people, and then on this picture down, maybe you can recognize it, but we have like lots of different people now. So you could see the pride flag, which you could not see anywhere. I mean, we have problems with organizing gay prides in Belgrade. We have Serbian flags next to this gay pride flag. We have
Yugoslav
flags, new leftist flag, old communist flag, liberals, and stuff like that. We cannot say we don't want these people here, but we have to somehow like teach them about what's like right and what's wrong. We have problems with people going out on the street. It started after we tore down Milosevic. So lots of people were there. We managed to do this huge thing with getting the guy lose power. But afterwards, in these almost 20 years, things got really ugly. So now we have the bad guys again on power. So people were feeling a bit like apathy. Yeah. So now you would usually hear, oh, I did this thing. It does not work. Like the going out on the streets, is, I mean, you will get disappointed. So one of the things we manage with this, I mean, urban development project, actually, to actually make people go out on the street. If they feel the need to address something, they would now like start a protest. So we are actually developing mechanism together with people on the field on how to address your neighbors, how to open the discussion, but also how to use formal tools, how to write complaints, because we don't feel that we will cancel the formal ways and the institutions, that we feel that we have to like shape them towards our needs together. On the other hand, we like, and also dealing with Belgrade waterfront, we found out it's not about urban development, it's about the whole system and how this one thing can affect all the notion of the state. So we decided to print these small guidebooks about, the title is How We Fight, and it's a guidebook on how to take part in changing your city. We have a timeline of our activities, our future plans. We actually do plan to run for city office in March. They still don't want to tell us when the elections are going to be in order to stop us doing it. We also are mapping, you can see this picture behind, all the little points where people are organizing to fight against privatization, urban developments and stuff like that. It looks now like a like map of Belgrade because it's all over the place.
Sie hörten einen Mitschnitt von Iva Čukić und Xenia Radovanovics Vortrag über die Aktivitäten des Kollektivs Ministry of Space und die Protestbewegung Nedavimo Beograd, der im Rahmen der Veranstaltung Cities for People im Oktober am Urbanize Festival stattfand. Redaktion und Moderation Greta Egle, weitere Mitarbeit Daniel Smith.
What you want me to be. Derive.
Radio für Stadtforschung.
Und das Spannende ist, dass Wien dabei als geradezu als ein Musterbeispiel gilt für eine Großstadt mit niedriger Kriminalitätsfurcht. Also mit gutem, subjektivem Sicherheitsgefühl.
Das Thema Sicherheit ist politisch und medial allgegenwärtig. Kaum ein Begriff wird so oft und selbstverständlich ins Feld geführt wie der der Sicherheit. Gleichzeitig wird aber nicht hinterfragt, was genau damit gemeint ist, wenn gefordert wird, dass Österreich wieder sicher werden muss oder behauptet wird, dass Wien immer unsicherer wird. Neben selektiven Kriminalitätsstatistiken wird gerne das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl für die Legitimation von restriktiven Maßnahmen wie verstärkten Kontrollen und Überwachung des öffentlichen Raums angeführt. Franziska Wallner hat sich für Radio Derive mit dem Juristen und Kriminalsoziologen Walter Fuchs unterhalten und ist dabei unter anderem folgenden Fragen auf den Grund gegangen. Welche Sicherheit bzw. Unsicherheit wird eigentlich beschworen? Ist Wien unsicher? Wie steht es um das sagenumwobene subjektive Sicherheitsgefühl der Wienerinnen und Wiener? Und wie können wir unsere Stadt selbst sicher machen? Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Walter Fuchs wissen, wie er den aktuellen Sicherheitsdiskurs einschätzt.
Also wenn man den derzeitigen Diskurs, wenn man darunter versteht, den tagesaktuellen Diskurs oder auch den Diskurs, sagen wir mal, von seit ein, zwei Jahren, dann kann man einerseits natürlich sehen, dass der sehr stark vom Thema Zuwanderung überlagert ist, ja, wo Zuwanderung und Migration als potenzielles Sicherheitsrisiko gerne dargestellt wird. Das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist die Behauptung, dass die Menschen in Österreich oder nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa vielleicht oder in der ganzen, unter Anführungszeichen, westlichen Welt sich zunehmend unsicherer fühlen würden. Ob das tatsächlich der Fall ist, kann man diskutieren, aber das wird oft behauptet oder die Politik behauptet es auch. Ja, man müsste bestimmte Maßnahmen werden begründet also man müsste die Sorgen der Menschen ernst nehmen oder bestimmte Maßnahmen werden begründet mit dem sogenannten subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Und was ich wahrnehme, ist, dass meiner Meinung nach zu selten diese Behauptungen mit objektiven oder objektivierbaren Daten abgeglichen werden und durch den Diskurs sozusagen leicht sowas entsteht wie eine Verselbstständigung, ja, dass man das als kaum mehr hinterfragt wird, dass es immer unsicherer wird. Und gleichzeitige Sicherheit natürlich im politischen Diskurs eine Trumpfkarte, die halt oft sticht, ja, weil niemand ist für Unsicherheit. So, es ist, also für sich etwas mit der Sicherheit zu legitimieren, verschafft bestimmten Anliegen sozusagen ein Momentum oder eine Legitimation. Ja.
Niemand ist für Unsicherheit. Das stimmt wahrscheinlich. Von politischer Seite gesetzte Maßnahmen werden nicht hinterfragt, sobald die Sicherheit aufs Tapet gebracht wird. Es ist wohl kein Zufall, dass ein Sechstel des gesamten Arbeitsprogramms der neuen schwarz-blauen Regierung dem Thema Sicherheit und Ordnung gewidmet ist. Und gerade deshalb ist es so wichtig, die Frage zu stellen, welche Sicherheit überhaupt gemeint ist.
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja in der Sicherheitsforschung viele oder mehrere Sicherheitsbegriffe. Und wenn wir das Thema Sicherheit in den Medien oder von der Politik thematisiert uns anschauen, dann wird Sicherheit meistens als Sicherheit vor Kriminalität oder vor Übergriffen verstanden. Was jedoch nur eine Sicherheit ist oder ein Sicherheitsbegriff. Man könnte auch einen erweiterten Sicherheitsbegriff heranziehen, wo neben dieser Sicherheit auch sowas wie soziale Sicherheit umfasst wäre. Also die Sicherheit, gegen bestimmte Lebensrisiken abgesichert zu sein. Ja, oder dass man die Gewissheit, dass man bestimmte Wechselfälle des Lebens, dass gegen bestimmte Wechselfälle des Lebens Hilfesysteme bereitstehen. Also so der ganze Bereich, den man auch den Wohlfahrtsstaat oder den Sozialstaat und die sozialstaatlichen Sicherungssysteme nennen könnte. Das wird aber in der gegenwärtigen Diskussion oder im gegenwärtigen Sicherheitsdiskurs eher nicht unter Sicherheit verstanden. So zumindest meine Beobachtung. Gerade im Zusammenhang mit dem Thema Migration, das ja sehr stark den Sicherheitsdiskurs auch dominiert, seit so spätestens 2 Jahren oder auch davor schon, geht es ja meistens um die Sicherheit vor Migranten oder vor geflüchteten Menschen oder vor potenziell flüchtenden Menschen. Weniger hört man, ja, wie es diesen Menschen geht oder wie es um deren Sicherheit bestellt ist. Das wird meiner Meinung nach seltener thematisiert. Ich glaube nicht, dass es gar nicht thematisiert wird, aber es wird seltener thematisiert. Und es ist so, also meistens geht es ja sozusagen, wir müssen uns vor denen schützen, weil die irgendwie potenziell gefährlich sind oder weil es zu viele sind oder weil, ja, oder es geht, dass aber zum Beispiel, dass man sich einmal auch anschauen könnte, wie haben eigentlich, mit welchen Übergriffen haben eigentlich auch Flüchtlinge zu kämpfen, also nicht nur Kriminalität von Flüchtlingen, sondern auch Kriminalität an Flüchtlingen zum Beispiel oder auch das Thema, wie ist es um die soziale Sicherheit eigentlich dieser Leute bestellt, ja, wo ja eher den Eindruck bekommen kann, dass die Politik sich da immer noch mehr Grauslichkeiten versucht auszudenken, wie man diese Leute eigentlich möglichst kurz hält, also ohne Bargeld, ohne also wieder um dieses unsägliche Wort, meiner Meinung nach, des unseres neuen Innenministers zu zitieren, dass man sich konzentriert hält. Also da geht es ja sozusagen darum, eigentlich diesen Menschen eher Sicherheit zu nehmen. Ja? Also und das, wo man meiner Meinung nach viel zu selten darüber nachdenkt, am Ende nicht auch, wenn die Menschen nun einmal da sind, nicht auch Unsicherheit produziert. Ja? Also da hat zum Beispiel einer der wenigen, war mein Eindruck zumindest, der sich da recht entschlossen dagegen gestellt hat, war der ehemalige, muss man jetzt sagen, Wiener Bürgermeister Michael Häupl, der immer betont hat, also dass in Wien ist er dagegen, die Mindestsicherung zu kürzen, weil das auch Auswirkungen auf die Kriminalität haben könnte, also auf so Formen von Armutskriminalität, ja, also Ladendiebstähle, sowas.
Im kürzlich veröffentlichten Integrationsbericht ist nachzulesen, dass statistisch gesehen ausländische Staatsangehörige etwa doppelt so häufig durch Straftaten geschädigt wurden wie die Gesamtbevölkerung, wobei die Straftaten sowohl von Inländerinnen und Inländern als auch von Ausländerinnen und Ausländern begangen wurden. Und trotzdem wird im politischen wie medialen Diskurs fast ausschließlich von Migrantinnen als Bedrohung oder in der Täterrolle gesprochen. So sind in den Zeitungen immer wieder Schlagzeilen zu lesen wie:
Gewalt und Kriminalität durch Zuwanderer gestiegen. 45,9% der kriminellen Ausländer sind Asylwerber. Trotz Gewaltexplosion. Opposition will Abschiebestopp nach Afghanistan. Großeinsatz am Wiener Praterstern für mehr Sicherheit. Einsatz gegen Banden und Drogen. Zahlreiche junge Männer mit Migrationshintergrund wurden kontrolliert.
Das heißt, auf der einen Seite wird Kriminalität ganz stark und wiederholt mit Migrantinnen und Migranten bzw. geflüchteten Menschen in Verbindung gebracht. Und auf der anderen Seite wird von einer Gewaltexplosion oder von kriminellen Hotspots gesprochen, an denen die Gewalt eskaliere. Ist Wien also tatsächlich gefährlich oder gefährlicher geworden?
Das ist eine gute Frage. Also Die Frage, ob Wien gefährlich ist, ich meine, es ist ja interessant, man kann das so beantworten, indem man Wien mit anderen Städten vergleicht. Man kann sich es aber auch historisch anschauen, man kann sagen, ist Wien sicherer oder unsicherer geworden? Und man könnte selbst innerhalb Wiens, könnte man natürlich fragen, gibt es bestimmte Stadtviertel, Bezirke, die gefährlicher sind oder ungefährlicher sind als andere? Also die zur ersten Frage, ist Wien gefährlicher als andere vergleichbare Städte in Europa, sagen wir mal? Das ist sehr schwer zu beantworten, leider, weil die Kriminalstatistiken, die unterschiedliche Städte in unterschiedlichen Ländern führen, kaum vergleichbar sind. Ja, das gibt's andere Strafrechtssysteme, andere Gepflogenheiten, wie man statistisch Straftaten registriert. Also das ist sozusagen, da kommt man sofort, wenn man diese Frage wissenschaftlich seriös beantworten will, kommt man sofort in große methodische Schwierigkeiten hinein. Selbst wenn man die sozusagen lösen könnte oder wenn man Indikatoren heranzieht, die vielleicht am ehesten noch sowas wie Rückschlüsse erlauben auf bestimmte Gefährdungslagen, dann wäre das zum Beispiel die Mordrate, ja, es gibt eine international vereinheitlichte Todesursachenstatistik, die auch vorsätzliche Tötungen als Todesart umfasst. Ich weiß jetzt keine aktuelle Studie, muss ich zugeben, aber ich traue mich zu behaupten, dass Wien dabei sozusagen gut abschneidet, ja? Dass Wien also objektiv, was das betrifft, eine wenig gefährliche Stadt ist. Bessere Daten gibt, aber da sind wir schon auf einer anderen Ebene. Tatsächlich ist die Frage, zum subjektiven Sicherheitsgefühl, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger sich vor Kriminalität oder gewalttätigen Übergriffen fürchten. Da gibt es einiges an Forschung, auch europäisch vergleichend. Und das Spannende ist, dass Wien dabei geradezu als ein Musterbeispiel gilt, für eine Großstadt mit niedriger Kriminalitätsfurcht, also mit gutem subjektivem Sicherheitsgefühl. Und man hat versucht, das unterschiedlich zu erklären. Also es gibt natürlich einen Ansatzpunkt, wäre mal zu sagen, naja, vielleicht ist Wien auch einfach ungefährlich. Ja, das ist vielleicht ein Stück weit auch wahr, aber wie gesagt, da hat man methodische Schwierigkeiten, das wirklich gut zu beantworten. Es gibt aber auch noch andere und sehr, sehr spannende Erklärungen. Und eine Erklärung ist, dass sich Wien von anderen Städten in Europa abhebt, insofern als es sehr gut verwaltet ist. Und generell der Wohlfahrtsstaat in Österreich relativ gut ausgebaut ist und in Wien sozusagen die Strukturen gut funktionieren. Also es gibt soziale Unterstützungsleistungen, U-Bahn kommt pünktlich, es gibt die 48er, die gut aufräumen nach jeder Großveranstaltung. Es gibt Stadtteil, also Quartiersmanagement, also diese ganzen Strukturen, ja. Das ist ein Ansatzpunkt und das sagen jetzt nicht nur Leute, die jetzt irgendwie ein Interesse daran hätten, Wien gut darzustellen, sondern das sagen sozusagen, das ist Ergebnis auch mehrerer unabhängig voneinander durchgeführter sozialwissenschaftlicher Vergleichsstudien. Also es wird ja immer behauptet, eben das sei gesunken, ja, das ist so, ja, auch was, worauf zum Beispiel die auch unsere neue Regierung durchaus politische Programme stützt. Also der Innenminister sagt, ja, man muss sozusagen das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung irgendwie bearbeiten. Wenn man die verfügbare Daten hernimmt für Österreich oder für Wien auch speziell, ja, dann kann eigentlich nicht die Rede davon sein, dass es einen einheitlichen Trend dahingehend gibt, dass sich die Leute immer unsicherer fühlen. Also stimmt so nicht. Ja, es ist sozusagen, man muss da immer sehr genau aufpassen, natürlich, wer erhebt solche Daten und wie kommen diese Daten zustande. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel beziehe auf auch wieder so europäische Vergleichsstudien, die mit also Umfragedaten arbeiten, sozialwissenschaftlichen Umfragedaten, die in vielen Ländern Europas also mit den gleichen Fragen erhoben werden und die auch nicht nur einmal erhoben worden sind, sondern seit 10, 15 Jahren zum Teil schon, das heißt, wo man eine gewisse Zeitreihe auch schon hat, dann gibt es da Sprünge, da geht es mal rauf, mal runter. Aber es ist kein einfacher, einheitlicher Trend. Ja. Es ist vielleicht so, dass sich Wien von einem außergewöhnlich guten Ausgangsniveau noch in den 1990er Jahren so ein bisschen dem europäischen Durchschnitt angenähert hat, ja, wenn man es ganz grob vereinfacht. Wenn man aber die Messungen der letzten Jahre anschaut, dann kann man sehen, dass gerade in den letzten Jahren hat sich das Sicherheitsgefühl sogar wieder leicht verbessert. Also das war schon einmal zu Beginn der 2000er Jahre waren die Werte schon einmal schlechter. Tut mir natürlich schwer mit Prognosen, aber ich würde schon sagen, dass es ein nicht unwahrscheinliches Szenario das sein könnte, dass genau das passiert, dass man auf Sicherheit eher auf diesen verengten Sicherheitsbegriff setzt, eben die Regierung auf Sicherheit vor Kriminalität, eben, dass man auch vor Sicherheit vor Übergriffen, vor also auch strenge Asylpolitik. Also dass man sozusagen die vermeintlichen oder tatsächlichen Sorgen der Menschen halt eher symbolisch bearbeitet. Ja? Weil wenn man sich objektiv auch die Kriminalitätsdaten anschaut, also soweit man überhaupt objektive Kriminalitätsdaten haben kann, das ist ja immer sehr schwierig, weil was man in der sogenannten polizeilichen Kriminalstatistik hat, sind ja nur Anzeigen. Aber wenn man sagt, es gibt sich Indikatoren anschaut, wie Anzeigen für bestimmte Delikte, zum Beispiel Raub, Einbruch, können so besonders dramatische Sachen sein für Menschen, die Opfer von sowas werden, weil natürlich jeder Einbruch oder jeder Raub einen in seiner eigenen Sphäre sehr stark beeinträchtigt. Und man kann vorsichtig unterstellen, dass die meisten Menschen Raubüberfälle und Einbrüche auch anzeigen, ja, dass man in gewisser Weise den statistischen Daten schon, dass die schon eine gewisse Aussagekraft haben. Dann sieht man, dass in Wien zum Beispiel oder auch in ganz Österreich die Raten dieser angezeigten Delikte rückläufig sind. Also objektiv sozusagen gibt es eigentlich wenig Gründe, jetzt auf eine verstärkte Sicherheitspolitik zu setzen. Ich glaube, da geht es sehr viel um symbolische Darstellungen, also dass man zeigen will, jetzt ist man entschlossen gegen Kriminalität. Und das könnte tatsächlich auf Kosten sozusagen dieses erweiterten Sicherheitsbegriffs gehen, dass die soziale Sicherheit, die man glaubt, sozusagen zurückfahren zu müssen, dass man dafür halt symbolisch sozusagen auf Sicherheit vor Kriminalität setzt. Ich will gar nicht behaupten, dass das immer eine gezielte sozusagen Vernebelungsstrategie ist. Also da muss man auch natürlich aufpassen, dass man das nicht so in einer leicht verschwörungstheoretische Ecke irgendwie bringt. Aber ich denke, es ist dennoch kein Zufall, dass diese programmatisch sozusagen wir bei der jetzigen Regierung diese Zielrichtung erleben. Also soziale Sicherheit eher zurückfahren, ja. Also eher so ein neoliberales Programm, zum Beispiel Mindestsicherung, also Mindestsicherung für Langzeitarbeitslose ist so ein Beispiel. Und gleichzeitig aber eben diese starke Setzen auf Symbolpolitik der inneren Sicherheit im Sinne von Bekämpfung der Kriminalität.
An dieser Stelle ist es mir wichtig, einen hier bis dato unerwähnten Bereich der Sicherheit anzusprechen. Und das ist Gewalt gegen Frauen, zu der die körperliche, psychische und sexuelle Gewalt zählen. Das Thema ist so relevant, dass wir ihm eine eigene Sendung widmen, bei der wir uns mit der Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, Maria Rösselhummer, unterhalten. Nur so viel an diesem Punkt. Gewalt gegen Frauen passiert zum überwiegenden Teil weder im öffentlichen Raum noch von Unbekannten, sondern im privaten und im sozialen Nahbereich. Es ist also zynisch, dass die Politik den Schutz der Frauen für die Rechtfertigung von verstärkten Kontrollen im öffentlichen Raum oder für Hetze gegen Migranten heranzieht und gleichzeitig das Budget für Gewaltschutz und Gleichstellung minimal hält bzw. sogar kürzt. Anders verhält es sich mit dem Bereich der Polizei. In der Budgetrede vom 21. März 2018 sagt Finanzminister Löger:
Hier nehmen wir auch in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand, um das Sicherheitsgefühl zu stärken. Die Menschen haben das Recht, sich in ihrem eigenen Land sicher zu fühlen, und der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen. 700 Millionen Euro gehen daher 2018 bis 2023 in die Aufstockung und Ausbildung der Polizei. 250 Millionen Euro für 2018 und 2019 in Maßnahmen zur Terrorbekämpfung. Insgesamt steigern wir die Ausgaben für die innere Sicherheit bis 2022 auf 2,9 Milliarden Euro.
In dem Zusammenhang ist es natürlich interessant, der Frage nachzugehen, welche Rolle die Polizei eigentlich für die Sicherheit der Bevölkerung spielt.
Die Polizei ist ja eine Institution, die deren Existenzberechtigung ja ist, für Sicherheit zu sorgen oder für Ordnung, Ordnung, Ruhe und Sicherheit, wie es in der Verfassung sozusagen als Kompetenztatbestand definiert ist. Ich meine, es gibt in der sozialwissenschaftlichen Forschung zur Polizei gibt es so unterschiedliche Polizeibegriffe oder Polizeileitbilder. Das kommt so ein bisschen aus dem angelsächsischen Raum und da gibt es so den Begriff der Crime Fighter. Ja, Teile der Polizei sehen sich eher so als harte Kriminalitätsbekämpfer. Und dann gibt es aber auch noch andere sozusagen Verständnisse von Polizei, dass man eher so der Bürgerservice, Freund und Helfer und so weiter. Und ich denke, man darf die Rolle der Polizei wahrscheinlich nicht unterschätzen, man darf sie aber auch nicht überschätzen. Ja, also das gehört zu den gesicherten Erkenntnissen der Kriminalsoziologie, dass der größte Teil aller potenziellen Straftaten gar nicht angezeigt wird, zum Beispiel. Ja, oder dass die, und selbst die Straftaten, die angezeigt werden, da haben sie in zum überwiegenden Teil die Konstellation, dass Opfer oder Zeugen zur Polizei gehen und anzeigen. Ja. Also dass die, wie man es aus dem Krimi kennt, ja, dass die Polizei sozusagen von sich aus ermittelt oder die Täter findet, das ist die große Ausnahme eigentlich. Also die Polizei ist sehr viel mehr auch eine Institution, die durchaus von der Bevölkerung auch mobilisiert wird oder mobilisiert werden muss. Eine Art Abhilfeinstitution. Und als solche ist sie natürlich wichtig und als solche kann sie schon viel leisten. Aber sozusagen, ob die Kriminalität jetzt sinkt oder steigt, in bestimmten Bereichen, das hat sehr viel mehr mit dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung zu tun, als mit dem Ermittlungserfolg der Polizei. Aus diesem Grund ist es auch eigentlich ein Unsinn, wie das oft getan wird, die sogenannte Aufklärungsquote als Erfolgsindikator für die Polizeiarbeit heranzuziehen, weil der überwiegende Teil aller Straftaten so unter Anführungszeichen aufgeklärt wird, dass die Anzeigenden, also Opfer und Zeugen, schon den Namen des Täters mitliefern, weil sie wissen, wer das ist. Ja, weil es im Familienkreis passiert oder dann der Nachbar oder wenn Diebe erwischt werden, dann weiß man auch, wer das ist. Ja, so, dann ist die Identität eh bekannt. Und eine Straftat aufzuklären heißt nichts anderes, als dass die Polizei der Staatsanwaltschaft die Identität eines Täters oder einer Täterin namhaft machen kann. Also aufgeklärt bedeutet auch nicht, dass die Person dann verurteilt wird am Ende. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die Polizei nicht auch gute Aufklärungsarbeit in vielen Fällen macht. Das macht sie zweifellos. Aber man muss sehen, dass in der Masse sozusagen, ja, in der statistischen Betrachtung, ist es ein Unsinn, die Aufklärungsquote als irgendwie dafür heranzuziehen, dass man sagt, wie gut oder schlecht arbeitet die Polizei.
Wien ist also gar nicht so unsicher, wie uns suggeriert wird. Und auch das Sicherheitsgefühl der Wienerinnen und Wiener ist relativ gut. Wenn wir, wie Walter Fuchs es eben gesagt hat, die Rolle der Polizei zwar nicht unter, aber eben auch nicht überschätzen sollten, bleibt für mich die Frage, was wir, du, ich, wir alle, dafür machen können, um unsere Stadt sozusagen von unten sicher zu machen. Wobei ich mit sicher eben nicht fehlende Kriminalität meine, sondern den erweiterten Sicherheitsbegriff, von dem wir am Anfang der Sendung gesprochen haben.
Ja, ich glaube, von unten ist ein gutes Stichwort. Sozusagen die Zivilgesellschaft kann auch zur Sicherheit beitragen. Ja, man kann also zunächst einmal kann man sich auch Gedanken machen, ob es zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, die auf Sicherheit vor Kriminalität abzielen. Das ist natürlich auch ein bisschen zweischneidig, kann ein bisschen zweischneidig sein, wenn das dann so ein bisschen in Richtung Hilfs-Sheriff geht oder sowas, ja. Aber positiv gewendet sozusagen kann, wenn gerade in Stadtbezirken, in Grätzeln, wenn die Leute sozusagen Verantwortung übernehmen über für ihr Grätzl, dann kann das zu einer guten Lebensqualität beitragen. Und eine gute Lebensqualität ist automatisch etwas, was ein gutes subjektives Sicherheitsgefühl bringt. Da muss man jetzt gar nicht so sehr über an Kriminalität denken, das geht auch. Also es sind auch Dinge wie Stadtteilinitiativen, Belebung des öffentlichen Raums zum Beispiel, Zonen, wo Jugendliche oder einkommensschwächere Menschen ohne Konsumzwang auch im öffentlichen Raum sich aufhalten können. Dann ist der öffentliche Raum belebt, die Leute kontrollieren sich dann selber gegenseitig sozusagen. Und also sowas kann Sicherheit schaffen. Das ist einmal so das von unten, das glaube ich ganz wichtig ist. Und dann denke ich, ist es aber schon auch gleichzeitig, halt ich es für wichtig, schon auch auf sowas zu insistieren, dass es eine Sicherheit von oben geben muss oder geben sollte, aber in diesem erweiterten Sinne, also im Sinne von sozialer Sicherheit, dass man sagt, durchaus auch den Wohlfahrtsstaat verteidigt. Ja, das ist der hilft oder den Menschen nicht nur gegen Risiken wie eben Pflegebedürftigkeit im Alter oder Gesundheit und so weiter, sondern schafft insgesamt auch ein gesellschaftliches Klima, das die Leute einfach entlastet und wo es weniger wahrscheinlich ist, dass dann alle möglichen Lebensängste auf die Angst vor Kriminalität projiziert werden. Also das ist so ein bisschen so ein sozialpsychologischer Mechanismus, den man recht gut beobachten kann, ja, wo man, wenn man auch das in Umfragen gemessene Sicherheitsgefühl, das korreliert, also wenn man es im Ländervergleich an sich anschaut, korreliert stark mit den Wohlfahrtsausgaben eines Landes. Also je mehr Staaten für ihr Wohlfahrtssystem ausgeben, umso weniger berichten die Leute, dass sie an kriminalitätsbezogenen Ängsten leiden. Und sozusagen das wären so Strategien, einfach Sicherheit weiterzudenken, also umfassender zu denken als Sicherheit vor Kriminalität. Und eben ganz wichtig, nicht alles, was Sicherheit schafft, muss sozusagen gegen Kriminalität gerichtet sein. Da gibt es also ganz viele Dinge, die das Leben lebenswert, gut und auch sicher machen, die mit Polizei und Bürgerwehr gar nichts zu tun haben.
Sie hörten eine Sendung von Radio Deriv. Franziska Wallner sprach mit dem Kriminalsoziologen Walter Fuchs über den aktuellen Sicherheitsdiskurs, verschiedene Definitionen von Sicherheit und darüber, wie wir unsere Stadt, unser Grätzl, selbst sicher machen können. Redaktion Franziska Wallner. Es sprachen Franziska Wallner und Lene Benz. Weiterführende Informationen zu den Sendungen von Radio Deriv gibt es wie immer unter www.deriv.at.
Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.